Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute eine sehr ungewöhnliche, aber wirklich unglaublich spannende Auseinandersetzung vor uns. Normalerweise nehmen wir uns hier ja umfangreiche Papiere vor, wälzen dicke Artikel, vergleichen unzählige Datenpunkte und distillieren das Ganze, um dir dann die wichtigsten Erkenntnisse zu liefern.
Was ja oft in recht viele Seiten ausartet.
Genau, richtig, viele Seiten. Aber heute machen wir etwas fundamental anderes. Wir schauen uns keine 100 Seiten an. Wir haben heute exakt 23 Wörter vor uns.
Und da könnte man sich natürlich direkt fragen, ob 23 Wörter überhaupt genug Substanz für so eine tiefgründige Analyse bieten.
Ja, das dachte ich am Anfang ehrlich gesagt auch.
Aber oft ist es ja so, dass gerade in der stärksten sprachlichen Komprimierung die meiste Klarheit liegt. Wenn man quasi gezwungen ist, alles Überflüssige wegzulassen, dann bleibt eben nur der absolute Kern übrig.
Und genau das wollen wir heute herausfinden. Unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, diesen extrem kompakten Text wirklich Wort für Wort zu entpacken. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Ich werde dir, der uns gerade zuhört, die Quelle jetzt erst einmal im Ganzen vorstellen.
Mhm.
Es handelt sich um ein wirklich kurzes Gedicht von Horst Winkler, veröffentlicht unter dem Titel Seiner Versschmiede. Und das lautet...
Jetzt bin ich gespannt auf die Betonung.
Ja, pass auf. Älter wird man von alleine. Klüger? Nicht so unbedingt. Höchstens, wenn man grauen Zellen öfter richtig Futter bringt.
Wenn man das so hört, wirkt das im ersten Moment extrem leichtfüßig. Fast schon wie so ein beiläufiger Spruch, den man auf einer Grußkarte zum 50. Geburtstag finden könnte.
Total, ja.
Aber hinter dieser scheinbaren Leichtigkeit und diesem sehr simplen Rhythmus, da verbirgt sich eine erstaunlich scharfe Beobachtung über unsere menschliche Entwicklung.
Wisst ihr, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch, ja okay, das ist doch eigentlich sehr offensichtlich.
Mhm.
Aber je länger ich darüber nachgedacht habe bei der Vorbereitung, desto mehr hat da sich da eine gewisse Schwere entfaltet. Lass uns mal direkt mit dem Anfang einsteigen. Älter wird man von alleine, klüger nicht so unbedingt. Das fasst ja im Grunde ein riesiges gesellschaftliches Missverständnis zusammen, oder?
Definitiv. Wir haben kulturell eine sehr tief sitzende Verbindung zwischen Alter und Weisheit etabliert.
Ja, also dieser weise alte Mensch auf dem Berg.
Genau, dieses Bild haben wir im Kopf. Wir gehen oft stillschweigend davon aus, dass jemand, der viele Jahre gelebt hat, automatisch einen gewissen intellektuellen oder weisen Reifegrad erreicht hat. Und der Text greift genau diese Annahme auf und entkoppelt sie sofort.
Er trennt das quasi direkt. In den ersten zwei Zeilen.
Er stellt zwei Prozesse gegenüber, die wir fälschlicherweise oft als parallel verlaufend betrachten. Das Altern wird hier als das beschrieben, was es nun mal ist, ein unaufhaltsamer, völlig passiver Vorgang.
Man muss nicht aktiv daran teilnehmen. Wir alle kennen das, oder? Man wacht auf, ist ein Jahr älter, aber ist man auch ein Jahr weiser geworden?
Eben nicht automatisch.
Man sitzt im Grunde nur im Zug der Zeit und fährt mit.
Richtig, aber dann kommt eben dieser Bruch. Klüger nicht so unbedingt. Und das ist sprachlich sehr elegant gelöst, finde ich.
Wie meinst du das genau?
Naja, es heißt nicht, im Alter wird man niemals klüger. Es ist keine totale Verneinung. Es ist eher eine trockene, fast schon skeptische Relativierung. Es raubt uns die bequeme Illusion, dass Lebenserfahrung allein schon ausreicht, um den Verstand zu schärfen.
Aber Moment, da würde ich gerne kurz einhaken. Lernt man nicht eigentlich zwangsläufig durchs Leben? Ich meine, wenn ich über Jahre hinweg Fehler mache, Rückschläge erlebe oder Erfolge feiere, dann ziehe ich doch Schlüsse daraus.
Mhm.
Ist das nicht eine Form von Klügerwerden, die irgendwie doch von alleine passiert?
Das ist ein sehr guter Einwand. Natürlich sammeln wir im Vorbeigehen Erfahrungen. Aber Erfahrung ist nicht zwingend dasselbe wie Klugheit oder ein tiefes Verständnis. Man kann denselben Fehler auch 20 Jahre lang wiederholen, ohne jemals die zugrunde liegende Mechanik zu durchschauen.
Ah, okay. Ja, das stimmt. Das kennt man ja auch von manchen Menschen.
Genau, Erfahrung ist im Grunde nur rohes Datenmaterial. Was Winkler hier andeutet, ist, dass der bloße Ablauf von Zeit dieses Rohmaterial nicht automatisch veredelt. Wenn du nicht innehältst, reflektierst und aktiv versuchst, Muster zu erkennen, bleibst du intellektuell auf der Stelle stehen, auch wenn dein Erfahrungsschatz rein quantitativ wächst.
Das ist ein interessanter Gedanke. Das rohe Material muss also verarbeitet werden.
Exakt.
Und das bringt mich direkt zu einem Begriff, den ich vorhin bei der Quellenangabe erwähnt habe und der mir permanent im Kopf herumgespukt ist. Die Verschmiede.
Ja.
So nennt der Autor ja den Ort, an dem dieser Text entstanden ist und unter dem er das veröffentlicht.
Das Bild der Schmiede passt hervorragend zu dem, worüber wir gerade sprechen. Wenn wir uns eine traditionelle Schmiede vorstellen, dann ist das kein ruhiger, aufgeräumter Ort der passiven Kontemplation.
Überhaupt nicht.
Es ist extrem heiß, laut und anstrengend. Man nimmt rohes, unförmiges Eisen, in unserem metaphorischen Fall also Gedanken, Erlebnisse, Worte, und setzt es enormer Hitze und Druck aus.
Man muss quasi mit einem schweren Hammer darauf einschlagen, um es in eine brauchbare Form zu bringen. Das erfordert Kraft und vor allem eine gezielte Absicht.
Ganz genau. Und diese Analogie lässt sich auf zwei Ebenen anwenden. Einerseits auf die Form des Gedichts selbst.
Weil es so kurz ist.
Richtig. Diese 23 Wörter sind das destillierte Endprodukt eines langen Schmiedeprozesses. Da wurde alles Überflüssige, jedes unnötige Füllwort weggeschlagen, bis nur noch dieser tragende Kern übrig war.
Und die andere Ebene?
Andererseits beschreibt die Schmiede aber auch den inneren Zustand, der nötig ist, um eben klüger zu werden. Klugheit entsteht unter mentaler Anstrengung. Sie erfordert kognitive Reibung.
Wenn man diese Schmiedemetapher im Hinterkopf behält, dann bekommt die dritte Zeile des Gedichts eine ganz neue Dringlichkeit. Winkler schreibt da, höchstens, wenn man grauen Zellen. Lass uns zuerst mal über dieses Wort höchstens sprechen. Das ist ja fast schon wie ein Türsteher im Satz.
Es ist definitiv das restriktivste Wort im gesamten Text. Höchstens etabliert eine absolute Bedingung. Es wendet sich gegen jede Form von Bequemlichkeit.
Mhm.
Grammatikalisch schränkt es die Wahrscheinlichkeit, klüger zu werden, drastisch ein. Es sagt uns im Grunde, vergiss alle anderen Wege. Vergiss das passive Abwarten. Vergiss die Hoffnung auf eine plötzliche Erleuchtung durch bloßes Älterwerden.
Es gibt nur dieses eine sehr enge Nadelöhr, durch das du gehen musst. Es gibt also keine magische Abkürzung. Wenn du die Bedingungen nicht erfüllst, bleibt die Tür verschlossen.
Ja.
Fühlt sich das nicht auch ein bisschen restriktiv an? Also fast schon entmutigend?
Auf den ersten Blick vielleicht, weil es uns so stark in die Verantwortung zwingt. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es eigentlich zutiefst ermächtigend.
Weil wir die Kontrolle haben.
Richtig. Weil es bedeutet, dass wir aktiv am Steuer sitzen. Die Bedingung ist zwar hart, aber sie ist für jeden erfüllbar. Und hier kommt der nächste spannende Punkt ins Spiel, nämlich die Wahl des Begriffs graue Zellen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Warum sagt er nicht einfach Gehirn oder Verstand oder Intellekt? Graue Zellen klingt so herrlich unprätentiös. Das hat fast etwas Gemütliches, Umgangssprachliches.
Es nimmt dem Konzept des intellektuellen Wachstums völlig diese elitäre Schwere.
Stimmt.
Wenn wir von Intellekt sprechen, denken viele sofort an akademische Zirkel, an komplexe Theorien und hohe Philosophie. Graue Zellen hingegen, das erinnert eher an klassische Kriminalromane, an das Lösen von alltäglichen Rätseln.
Hercule Poirot und seine kleinen grauen Zellen?
Exakt. Es ist ein Begriff, der suggeriert, jeder von uns hat dieses Werkzeug. Es ist nichts Exklusives. Es ist einfach unser anatomischer Denkapparat. Und der gehört gepflegt.
Und wie genau wir diesen Apparat pflegen müssen, das liefert uns dann die vierte und letzte Zeile, auf die das ganze Gedicht hinausläuft. Öfter richtig Futter bringt. Da steckt unglaublich viel drin in diesen vier Wörtern. Lass uns das mal für unseren Zuhörer aufdröseln. Fangen wir mit dem Begriff Futter an. Das ist ja ähnlich bodenständig wie die grauen Zellen.
Es ist sogar noch physischer, fast schon animalisch. Winkler hätte ja von kognitiver Stimulation oder geistiger Nahrung sprechen können.
Ja, Nahrung wäre das übliche Wort gewesen.
Ja, aber er wählt Futter. Das ist ein Begriff, der Grundbedürfnisse weckt. Ein Tier, das kein Futter bekommt, verhungert. Es verliert an Energie, es kümmert vor sich hin.
Mhm.
Indem er diesen Begriff auf den Verstand anwendet, macht er deutlich, dass mentale Anregung absolut kein Luxus ist, sondern eine Notwendigkeit, um geistig lebendig zu bleiben.
Das Gehirn als Organ, das ständig verstoffwechseln muss. Und wenn wir ihm nichts Neues geben, verdaut es immer wieder nur sich selbst.
Das ist ein sehr schönes Bild. Wenn keine neuen Reize hereinkommen, verhärten sich die bestehenden Strukturen. Die gedankliche Flexibilität nimmt ab.
Und das ist dann genau der Moment, in dem Menschen aufhören, klüger zu werden und stattdessen nur noch ihre bestehenden Meinungen verwalten, während sie biologisch weiter altern.
Genau. Und das bringt uns zum nächsten Wort.
Richtig.
Richtig Futter.
Oh ja. Das ist für mich vielleicht das wichtigste Wort in diesem ganzen Text. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der es uns eigentlich nicht an Futter mangelt. Im Gegenteil, wir werden regelrecht gemästet.
Oh ja.
Der Zuhörer, der uns jetzt gerade sein Ohr leiht, hat heute wahrscheinlich schon unzählige Nachrichten, Bilder, kurze Videos oder E-Mails konsumiert. Wir nehmen ununterbrochen Informationen auf. Aber macht uns das klüger?
Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht. Und genau hier greift das Wort richtig als entscheidender Filter. Nicht jede Information hat Nährwert. Vieles von dem, was wir täglich konsumieren, erfordert überhaupt keine Anstrengung.
Es rieselt einfach so an uns vorbei.
Es bestätigt uns in unseren Meinungen, es lenkt uns ab, es unterhält uns flüchtig. Es ist im Grunde wie eine geistige Fastfood-Diät. Es füllt vielleicht den Moment, aber es baut keine mentale Substanz auf.
Was genau definiert dann dieses richtige Futter? Woran erkenne ich das?
Richtiges Futter erzeugt in der Regel einen gewissen Widerstand. Es zwingt dich dazu, deine eigenen Annahmen zu hinterfragen. Es sind komplexe Zusammenhänge, tiefgründige Gespräche, Kunstwerke, die sich nicht sofort erschließen oder eben das bewusste Auseinandersetzen mit Texten, bei denen man innehalten muss.
Wo man sich konzentrieren muss.
Richtiges Futter löst im Gehirn den Prozess aus, den wir vorhin mit der Schmiede verglichen haben. Es zwingt den Verstand heiß zu laufen und neue Verknüpfungen zu schmieden.
Das heißt, wenn ich etwas lese oder höre und mir sofort denke, ja, genau so ist es, das wusste ich doch schon immer, dann war das wahrscheinlich kein besonders nahrhaftes Futter.
Sehr wahrscheinlich nicht. Es war vielleicht angenehm für das Ego, aber es hat dich nicht verändert. Echtes Lernen ist oft unbequem, weil es bedeutet, dass man eingestehen muss, etwas bisher nicht oder falsch verstanden zu haben.
Und das bringt uns zum letzten entscheidenden Puzzleteil in dieser Zeile. Es reicht offenbar nicht, wenn ich mich einmal im Jahr an Weihnachten intensiv mit einem komplexen Thema beschäftige. Das Gedicht sagt, öfter richtig Futter bringt.
Konstanz. Das ist der Schlüssel. Das Gehirn passt sich immer den Anforderungen an, die regelmäßig an es gestellt werden. Ein einmaliger Impuls verpufft sehr schnell wieder.
Wie beim Sport eigentlich.
Ganz genau. Wenn wir geistige Lebendigkeit erhalten wollen, muss dieses Füttern der grauen Zellen zu einer Gewohnheit werden. Es ist wie körperliches Training. Die Anstrengung muss wiederholt werden, damit die Strukturen stark bleiben.
Mir fällt dabei noch ein kleines, aber sehr feines Detail auf. Ganz am Ende steht das Wort bringt, Futter bringt. Das impliziert wieder eine aktive Bewegung, finde ich. Das Futter fliegt den grauen Zellen nicht einfach in den Mund.
Nein, absolut nicht.
Es wird uns nicht automatisch serviert, jedenfalls nicht das richtige Futter. Die Algorithmen unserer Welt servieren uns Bequemlichkeit. Wenn wir das nahrhafte, das herausfordernde Material wollen, müssen wir selbst aktiv werden, es suchen und es zu unserem Verstand tragen.
Eine exzellente Beobachtung. Und das schließt den Kreis zur ersten Zeile perfekt ab. Das Älterwerden passiert von alleine. Es ist eine Rutschbahn. Aber das intellektuelle Wachstum ist ein Aufstieg.
Ja.
Jeder Schritt, jedes Herantragen von Futter erfordert eine bewusste Entscheidung gegen die Schwerkraft der mentalen Trägheit.
Wenn man all das zusammennimmt, ist es wirklich erstaunlich, welch ein geschlossenes System in diesen paar Wörtern steckt. Es ist im Grunde ein philosophischer Kompass für den Umgang mit der eigenen Lebenszeit. Wir haben die Unvermeidbarkeit des biologischen Verfalls auf der einen Seite und die absolute Notwendigkeit der geistigen Arbeit auf der anderen.
Und es nimmt uns jede Ausrede. Es ist ein sehr ehrlicher Text. Er tröstet nicht, er verklärt das Alter nicht, aber er bietet einen klaren, pragmatischen Weg an.
Das stimmt.
Solange wir fähig sind, Reize aufzunehmen, liegt es in unserer Hand, ob wir einfach nur Zeugen unseres eigenen Alterns sind oder ob wir Architekten unserer eigenen Klugheit werden.
Das ist ein wunderbares Bild. Architekten der eigenen Klugheit. Ich glaube, das ist der perfekte Moment, um das Ganze für dich, der uns heute auf diesem gedanklichen Weg begleitet hat, nochmal ein wenig einzuordnen.
Sehr gern.
Die Kernbotschaft von Horst Winklers Verschmiede ist unmissverständlich. Wir alle werden älter, Tag für Tag, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Aber wer den Anspruch hat, die Welt, die Menschen und sich selbst im Laufe der Jahre besser zu verstehen, der darf sich auf diesem natürlichen Prozess nicht ausruhen.
Auf keinen Fall.
Der muss seine grauen Zellen fordern, sie regelmäßig mit dem konfrontieren, was schwer ist, was komplex ist und was neue Perspektiven eröffnet.
Und ich finde, wir dürfen an dieser Stelle auch den Bogen zu dem spannen, was wir hier gerade tun. Wenn wir darüber sprechen, sich aktiv richtiges Futter zu suchen, dann ist das ja genau der Grund, warum wir diese tiefgründigen Auseinandersetzungen machen.
Ja, absolut.
Wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle spüren die ständige Verlockung, den Weg des geringsten mentalen Widerstands zu gehen. Wenn du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam diese wenigen Zeilen so intensiv zu durchleuchten, dann war das eine bewusste Entscheidung für die Qualität der geistigen Nahrung.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Es ist eine fortlaufende Praxis für uns alle. Das war eine wirklich bereichernde Auseinandersetzung heute. Es ist faszinierend zu sehen, dass man kein 500-Seiten-Buch braucht, um über die großen Prinzipien des Lernens nachzudenken. Manchmal reichen 2, 3 gut geschmiedete Worte.
Die richtigen Worte zur richtigen Zeit.
Ich bedanke mich sehr, dass du heute dabei warst und uns deine Zeit geschenkt hast. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich dir noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der genau hier ansetzt. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass wir unseren Geist aktiv und öfter mit richtigem Futter versorgen müssen, um nicht bloß älter, sondern auch klüger zu werden.
Mhm.
Wenn wir das wirklich ernst nehmen, drängt sich für den Alltag unweigerlich eine Frage auf. Wenn wir uns ehrlich umschauen, was genau sind eigentlich die geistigen Leerkalorien in unserem persönlichen Umfeld? Welche Informationen, welche Gewohnheiten oder welche endlosen Diskussionen konsumieren wir jeden Tag völlig bewusst, die uns das Gefühl geben, wir wären beschäftigt, die uns am Ende des Tages aber keinen Millimeter klüger gemacht haben? Und wie viel Platz würde in unserem Kopf entstehen, wenn wir nur die Hälfte davon durch echtes Futter ersetzen würden? Denk mal drüber nach. Wir hören uns beim nächsten Mal.